ihr was ganz Besonderes erleben. Ihr dürft Teil von einer Lasershow sein heute. Und zwar wollen wir 3,5 Kapiteln durchlesen. Deswegen, wenn ihr keine Bibel mit habt, holt euch bitte eine. Ich habe hinten auch die Outline-Zettel. Wer da einen holen will, bedient euch bitte auch. Meine Kinder haben zurzeit ein Lieblingslied, das ich auch sehr mag. Der Refrain von dem Lied heißt: Papa, du bist der Allerbeste. Und das ist eine tolle Phase in der Kindheitsentwicklung. Ich genieße das gerade in dem Wissen, dass ich so in 7, 8 Jahren der größte Depp sein werde dann. Und dann ein paar Jahre später wird es sich ein bisschen wieder ausgewogener, realistischer gestalten, ihre Einschätzung von mir. Aber wenn Kinder so diese Papa, du bist der Allerbeste Phase haben, dann haben die manchmal so Wettkämpfe, wo sie sagen, mein Papa ist stärker als dein Papa oder mein Papa ist größer als dein Papa. Und das ist im Wesentlichen, worum es heute geht in unserem heutigen Bibelabschnitt. Wir wollen heute die ersten 9 Plagen studieren, die Gott über Ägypten gebracht hat, und jede Plage ist ein Gericht über ägyptische Götter. Also im Prinzip sagt Mose oder Gott durch Mose hier zu Pharao, oder Mose sagt es: Mein Gott ist größer als dein Gott. Mein Gott ist größer als deine Götter. Pharao hat er gesagt: Wer ist Jahwe, dass ich auf ihn hören sollte? Und Gott wird ihm zeigen, wer er ist, dass er der lebendige Gott ist, der wahre Gott, der Allmächtige, der stärker ist als seine Götzen. Und dieses ganze Spielchen hier wird eingeleitet mit einem Zeichen, das wir schon kennen. Wir sind im Kapitel 7 und wir lesen im Vers 8 weiter. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron: Wenn der Pharao zu euch reden und sagen wird, weist euch durch ein Wunder aus, dann sollst du zu Aaron sagen, nimm deinen Stab und wirf ihn vor dem Pharao hin. Er wird zu einer Schlange werden. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao hinein und machten es so, wie der Herr geboten hatte. Aaron warf seinen Stab vor den Pharao und vor seinen Hofbeamten hin, und er wurde zur Schlange. Da rief auch der Pharao die Weisen und Zauberer, und auch sie, die Wahrsagepriester Ägyptens, machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten. Sie warfen jeder seinen Stab hin und es wurden Schlangen daraus. Der alte Schlangentrick: Wenn du Schlangen hinterm Kopf irgendwie richtig anfasst, dann werden sie steif wie ein Stab und dann schmeißen die die auf den Boden und sie werden zu Schlangen, die Stäbe. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Also mein Stab ist stärker als dein Stab. Stab ist natürlich ein Symbol für Autorität. Und im Besonderen Schlange für den Pharao. Der Pharao hatte ein Stirnband mit der sogenannten Ureus-Schlange. Das war eine feuerspeiende Kobra. Und diese Schlange hat seine Macht repräsentiert, hatte auch so ein Schutzsymbol, und im Prinzip sagt Gott hier, oder Mose sagt: Mein Gott wird dich fressen, Pharao. Doch das Herz des Pharao wurde verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte. Also hier haben wir nur so eine kleine Einleitung zu den ersten 10 Plagen oder zu den 10 Plagen, die Gott über Ägypten bringen wird. Heute wollen wir uns die ersten 9 ansehen. Eigentlich sind die Machtverhältnisse schon hier völlig klar. Aber diese Aktivität seiner Zauberer sind für den Pharao genug, um sein Herz zu verhärten. Und jeder, der Gott nicht gehorsam sein will, wird irgendeine Ausrede finden. Es gibt eine Diskussion, inwieweit diese Gegenwunder von Pharaos Zauberer von natürlicher oder übernatürlicher Ursache sind oder Ursprung sind. Hier war es wohl eher einfach so ein natürlicher Trick, aber wir wissen, auch Satan und die Dämonen haben Macht. Nicht vergleichbar mit der Macht Gottes, dem Schöpfer. Aber ein übernatürliches Wunder ist nicht automatisch ein Beleg für Gottes Wirken. Es gibt auch andere geistliche Mächte, die das tun können. Und deswegen kommt es auch immer auf den Kontext an und vor allem auch auf die Botschaft an, die mit diesem Wunder verknüpft ist. Im 2. Thessalonicher Kapitel 2 steht über einen Gesetzlosen, das heißt einen, der nicht auf Gott hören will, geschrieben, der auftreten wird, heißt es hier, gemäß der Wirksamkeit des Satans mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die die Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Also auch die Gegenseite kann Wunder präsentieren. Deswegen wollen wir von Gottes Wort abhängig sein und nicht von Zeichen und Wundern. Es gibt auch eine Diskussion über die Plagen, die Gott über Ägypten bringen wird, inwieweit sie natürliche oder übernatürliche Ursachen hatten, so eine natürliche Kettenreaktion vielleicht, zum Beispiel, ob nicht diese toten Fische und toten Frösche, die wir sehen haben, dann diese Fliegen und Mücken angelockt haben, die dann wiederum die Tiere infiziert haben, an denen die gestorben sind. Ich würde sagen, wir sehen beide Elemente. Wir sehen natürliche Elemente und übernatürliche Elemente in diesen Plagen. Zum Beispiel bei der Heuschreckenplage werden wir sehen, dass der Wind die Heuschrecken herbeigeblasen hat und die dann auch wieder weggeblasen hat, nachdem der Mose gebetet hat. Aber Gott hat diese natürlichen Elemente nach seinem Willen dirigiert und auf das Gebet von Mose hin geschieht es. Manche Plagen, denke ich, sind in sich selbst übernatürlich, zum Beispiel der Tod der Erstgeborenen. Oder diese Phänomene, dass gewisse Plagen nur in dem Gebiet der Ägypter auftreten, aber nicht in dem Gebiet der Israeliten. Also es ist zum Beispiel nur Finsternis im Gebiet der Ägypter, aber in dem Landstrich, wo die Israeliten gelebt haben, da war keine Finsternis. Es tut der Souveränität Gottes aber keinen Abbruch und seiner Macht, wenn er sich natürlicher Mittel bedient. Das Wesentliche ist, dass er die absolute Kontrolle hat und dass er die Plagen nach seinem Willen bringt und auch wieder aufhören lässt. Die Ägypter haben natürlich die natürlichen Elemente angebetet und diese Plagen richten ja auch die Götzen oder die Götter der Ägypter. Die hatten über 80 Götter, die Ägypter in ihrer Mythologie. Und diese Plagen zeigen, dass sie keine Macht haben, dass sie keine wahren Götter sind, sondern dass der wahre Gott, der souveräne Gott mit ihnen tun und lassen kann, was er will. Es ist auch interessant zu beobachten, dass diese neun Plagen, von denen wir heute lesen werden, dass sie in Dreiergruppen kommen. Und die ersten zwei werden immer angekündigt von Mose. Die erste ist übrigens immer morgens, interessanterweise. Und dann die dritte Plage, die ist unangekündigt für den Pharao. Und ich möchte heute die ersten neun auf einmal durchmachen. Können natürlich nicht so total in die Tiefe gehen, aber ich denke, es ist hilfreich, wenn wir diesen großen Überblick haben an der Stelle. Und es ist ein Ausdruck auch von Gottes großer Barmherzigkeit. Gott hat ein Zeichen oder eine Plage bringen können und dann sagen können, okay, das ist es, entweder du glaubst und kehrst um oder du bist raus. Oder wie wir es beim Fußballspiel haben, Verwarnung, gelbe Karte, rote Karte, raus. Aber Gott schenkt hier 10 Plagen, wirklich insgesamt. Was für einen geduldigen Gott wir haben. Wie viel Geduld er mit uns hat, wie viel Gnade er hat, wie viel Barmherzigkeit. Er gibt dem Pharao hier sehr viel Raum, umzukehren. Vers 14, die erste Plage. Und der Herr sprach zu Mose, das Herz des Pharao ist verstockt. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Also gibt ihm ein bisschen Entwicklungshilfe. Absicht der Plagen eigentlich ist, das Herz weich zu machen, dass er einen Grund hat zu glauben. Geh morgen früh zum Pharao, siehe, er wird ans Wasser hinausgehen, also an den Nil. Tritt ihm entgegen am Ufer des Nil, nimm den Stab, der sich in eine Schlange verwandelt hat, in deiner Hand und sage zu ihm, der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt und gesagt, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste dienen. Aber siehe, du hast nicht gehört. Darum, so spricht der Herr, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Stab, der in meiner Hand ist, auf das Wasser im Nil schlagen und es wird sich in Blut verwandeln. Dann werden die Fische im Nil sterben und der Nil wird stinken, sodass es die Ägypter ekeln wird, Wasser aus dem Nil zu trinken. Und der Herr sprach zu Mose, sage zu Aaron, nimm deinen Stab und streck deine Hand aus über die Gewässer Ägyptens, über seine Flüsse, Nilarme, Sümpfe und all seine Wasserstellen, sodass sie zu Blut werden. Und im ganzen Land Ägypten wird Blut sein, selbst in Gefäßen aus Holz und Stein. Also in dem Swimmingpool, in dem Suppentopf, überall wird das Wasser zu Blut werden. Das war ganz sicher ein übernatürliches Zeichen. Vers 20, da taten Mose und Aaron, wie der Herr geboten hatte, und er erhob den Stab und schlug vor den Augen des Pharao und vor den Augen seiner Hofbeamten auf das Wasser im Nil. Da wurde alles Wasser, das im Nil war, in Blut verwandelt. Die Fische im Nil starben und der Nil wurde stinkend. Und die Ägypter konnten das Wasser aus dem Nil nicht trinken und das Blut war im ganzen Land Ägypten. Könnt ihr euch das vorstellen? Im ganzen Nil sind tote Fische geschwommen, die sind dann am Uferrand im Schilf hängen geblieben, sind dann das Ufer angeschwemmt worden. Könnt ihr euch den Gestank vorstellen? Wow. Ich bin super geruchsempfindlich. Ich könnte nie auf dem Fischmarkt arbeiten oder im Käsestand. Könnt ihr euch vorstellen, wie das gestunken hat? Tote Fische überall. Vers 22. Aber die Wahrsagepriester Ägyptens machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten. Da blieb das Herz des Pharao verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte. Da wandte sich der Pharao um, ging in sein Haus und nahm auch dies nicht zu Herzen. Alle Ägypter aber gruben in der Umgegend des Nil nach Wasser zum Trinken, denn vom Wasser des Nil konnten sie nicht trinken. Und es wurden 7 Tage erfüllt, nachdem der Herr den Nil geschlagen hatte. Also die Wahrsager Ägyptens haben wohl dieses Trinkwasser, das sie hier ausgegraben haben sozusagen, auch in Blut verwandelt. Tolles Wunder. Hä? Besser wäre es gewesen, den Nil wieder zurückzuverwandeln von Blut in Wasser. Also sie haben sich eigentlich selbst damit geschadet, mit dem, was sie getan haben. Und so ist es eigentlich mit allen okkulten Erfahrungen. Okkultisten, Esoteriker, Anhänger von falschen Religionen, die machen echte geistliche Erfahrungen, die erfahren auch mitunter echte Wunder, sind Erfahrungen mit Dämonen, mit bösen Geistwesen, aber die haben nie Gutes im Sinn. Ist eigentlich immer zum eigenen Schaden. Diese erste Plage war gegen den Nil, der von den Ägyptern als göttlich verehrt wurde. Man hat Papyri gefunden mit Lobpreisliedern auf den Nil. Auch gegen den Gott Hapi, das war der Gott der Nilflut, der Geist des Nil wurde auch genannt. Und der Nil wurde auch gesehen als der Blutstrom des großen Gottes Osiris, der Gott des Jenseits. Von dem habe ich euch mal ein Bild mitgebracht. Zweite Plage. Zweite Plage war gegen die ägyptische Wassergöttin Heket gerichtet. Die hatte einen Froschkopf. Kannst du auch reinmachen am nächsten Bild. Also das war die schöne Lady mit dem Froschkopf. Vielleicht hat sie mal einen Prinz geküsst und naja, ich weiß nicht genau, wie es gegangen ist in der Mythologie. Vers 26. Darauf sprach der Herr zu Mose, geh zum Pharao hinaus und sage zu ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Wenn du dich aber weigerst, es ziehen zu lassen, siehe, so will ich dein ganzes Gebiet mit Fröschen schlagen. Und der Nil wird von Fröschen wimmeln und sie werden heraufsteigen und in dein Haus kommen, in dein Schlafzimmer und auf dein Bett. Wie würde euch das gefallen? Frauen? In die Häuser deiner Hofbeamten und unter dein Volk, in deine Backöfen und in deine Backtröge. Und die Frösche werden heraufkommen über dich und dein Volk und über all deine Hofbeamten. Und der Herr sprach zu Mose, sage zu Aaron, strecke deine Hand mit deinem Stab aus über die Flüsse, die Nilarme und die Sümpfe und lass die Frösche über das Land Ägypten heraufkommen. Da streckte Aaron seine Hand aus über die Gewässer in Ägypten und die Frösche kamen herauf und bedeckten das Land Ägypten. Also überall Frösche. Überall. Du steigst auf Frösche, du rutschst aus auf den Fröschen, du fällst auf Frösche. Frösche im Bett, Frösche im Backofen, Frösche überall. Wie würde euch das gefallen? Im ganzen Land Ägypten hat man die Frauen schreien gehört. Und die Frösche, die waren wie die heilige Kuh in Ägypten. Die Frösche durfte man nicht töten. Vers 3, aber die Wahrsagepriester machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten und ließen die Frösche über das Land Ägyptens heraufkommen. Also noch mehr Frösche. Hey, danke, genau das, was wir gebraucht haben. Wenn sie wenigstens die Frösche weggezaubert hätten, dann hätten sie wenigstens ein nützliches Wunder getan. Aber wenn wir Gott widerstehen, dann machen wir alles nur schlimmer. Vers 4, da rief der Pharao Mose und Aaron zu sich und sagte, bete zum Herrn, dass er die Frösche von mir und meinem Volk wegschafft. Dann will ich das Volk ziehen lassen und sie mögen dem Herrn opfern. Leere Versprechungen, wie wir sehen werden. Unser Feind, der Teufel, der Widersacher ist ein Lügner. Der macht viele leere Versprechungen. Sagt, hey, gib doch dieser Versuchung oder dieser Sünde nach, sündige. Veruntreue Geld und werde reich oder steig mit deiner Sekretärin ins Bett oder kauf dir das 35. Paar Schuhe, trink noch ein bisschen mehr aus der Flasche, noch eine und es wird toll sein und es wird schön sein und es wird dich befriedigen. Aber es ist eine Lüge, es ist ein leeres Versprechen, am Ende ist es leer und enttäuschend und der Lohn der Sünde ist der Tod. Wie wir wissen, Zerstörung, Sünde versklavt, das ist das Kleingedruckte, was der Feind uns nicht vorliest, was er nicht erwähnt. Vers 5, und Mose sagte zum Pharao, verfüge über mich, auf wann ich für dich, für deine Hofbeamten und für dein Volk beten soll, zur Ausrottung der Frösche von dir und aus deinen Häusern, sodass sie nur im Nil übrig bleiben, also dass sie auch sehen, dass es keine zufälligen Ereignisse sind, sondern dass es von Gott gewirkt ist. Er antwortete, auf morgen. Ich möchte noch einmal mit den Fröschen schlafen. Komisch, ich hätte gesagt, okay, am besten gleich. Das sagte er, nach deinem Wort soll es geschehen, damit du erkennst, dass niemand ist wie der Herr, unser Gott, Und die Frösche werden von dir aus deinen Häusern, von deinen Hofbeamten und von deinem Volk weichen. Nur im Nil sollen sie übrig bleiben. Nachdem nun Mose und Aaron vom Pharao hinausgegangen waren, schrie Mose zum Herrn wegen der Frösche, die er über den Pharao gebracht hatte. Und der Herr tat nach dem Wort des Mose, und die Frösche starben weg aus den Häusern, aus den Gehöften und von den Feldern, und man schüttete sie haufenweise zusammen, sodass das Land davon stank. Ha, wunderschönes Bild. Ich stelle mir das so vor, wie im Winter, dass der Schneepflug die Frösche von der Straße wegräumt und die Leute schaufeln haufenweise hier die Frösche zusammen. Millionen verwesende heilige Frösche. Zusätzlich zu den stinkenden Fischen. Bah! Nicht auszuhalten. Erinnert mich an einen Schulstreich, den unsere Klasse mal gemacht hat. Wir haben mal so für eine Woche lang so einen Quagel, kennt ihr das? Das ist so ein ganz stinkiger Käse, so Stinkefüße-Käse. Den haben wir eine Woche lang unter das Lehrerpult geklebt in unserer Klasse. Und das war echt elend, das war nicht auszuhalten. Wir sind so zur Pilgerstätte geworden für die ganze Schule. Alle wollten riechen, wie furchtbar es bei uns stinkt. Aber wir haben uns eigentlich nur selbst geschadet mit dieser Plage, die wir über uns und unsere Lehre gebracht haben, weil wir mussten die ganze Zeit in dem Gestank sitzen. Also keine gute Idee. Vers 11, als aber der Pharao sah, dass die versprochene Erleichterung eingetreten war, da verstockte er sein Herz und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte. Also Pharao verhärtete sein Herz. Und Gott hat es dann irgendwann bestätigt und bestärkt, mit seinen Plagen auch. Dieselbe Sonne, die die Butter weich macht, macht den Ton hart. Die Plagen waren zur Umkehr gemeint. Irgendwann haben die Diener von dem Pharao das dann geschnallt, aber Pharao war stur, er war nicht willig. Vers 12. Und der Herr sprach zu Mose, sage zu Aaron, strecke deinen Stab aus und schlage auf den Staub der Erde. Dann wird er im ganzen Land Ägypten zu Mücken werden. Das ist jetzt ein Gericht über den Gott Geb oder Seb, den Gott der Erde. Sie machten es so, Aaron streckte seine Hand mit seinem Stab aus und schlug den Staub auf der Erde. Da kamen die Mücken über die Menschen und über das Vieh. Aller Staub der Erde wurde zu Mücken im ganzen Land Ägypten. Sicher eine poetische Übertreibung, aller Staub, Stilmittel der Übertreibung. Aber hier wohl ein Fluch über alle, die nicht Staub gesaugt haben. Die haben das bereut. Aller Staub der Erde wurden zu Mücken im ganzen Land Ägypten. Mücken oder in manchen Übersetzungen heißt es Läuse. Auf jeden Fall waren es keine angenehmen Tierchen. Ich denke an Lausepidemien, die wir auf dem Praiseland Camp gehabt haben, wo wir dann so 40, 50 Kids nach Hause schicken mussten. Oh Mann, ich bin da mal angekommen, um einen Workshop zu halten und die haben die Läuse alle, haben sich gelaust hier und alle Kinder kontrolliert, da fängt es einen dann gleich an, selber zu jucken. Unangenehm. Oder wenn es Mücken waren, denkt, wenn er beim Heurigen sitzt im Weinlokal und Rotwein trinkt und die ganzen Mücken schwärmen. Unangenehme Tierchen. Und diese Fliegenplage, die wir hier erleben in der Chapel, das ist überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was in Ägypten los war. Vers 14, die Wahrsagepriester aber machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten und die Mücken hervorzubringen, aber sie konnten es nicht. Satans Macht ist begrenzt, sehr begrenzt im Vergleich zu Gott. Und die Mücken kamen über die Menschen und über das Vieh. Da sagten die Wahrsagepriester zum Pharao, das ist der Finger Gottes, das ist jetzt definitiv Gottes Werk. Und Gott zeigt diesen heidischen Göttern sozusagen seine Stinkefinger. Ich meine, wird Gott nie machen, der ist viel zu vornehm dafür. Aber im Prinzip ist das, was hier abgeht. Gott zeigt, er ist stärker. Aber das Herz des Pharao blieb verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte. Vers 16, die vierte Plage. Und der Herr sprach zu Mose, mache dich morgen früh auf, tritt vor den Pharao, siehe, er wird ans Wasser hinausgehen und sage zu ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Denn wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, siehe, so werde ich Stechfliegen ziehen lassen über dich, deine Hofbeamten, dein Volk und deine Häuser. Und die Häuser der Ägypter werden voll von Stechfliegen sein, ja sogar der Erdboden, auf dem sie stehen. Also Stechfliegen, Schnaken, Pferdebremsen, ein ganzer Teppich an diesen Tieren. Im Psalm 78, Vers 45 heißt es, er sandte Hundsfliegen unter sie, die sie fraßen. Also diesmal waren es kleine Tierchen, die ihnen wehgetan haben. Ich kann schon nicht schlafen, wenn eine Schnake im Zimmer ist nachts. Stellt euch vor, ganze Boden bedeckt mit diesen Tieren. Ich werde aber an jenem Tag das Land Goschen, in dem sich mein Volk aufhält, besonders behandeln, sodass dort keine Stechfliegen sein werden, damit du erkennst, dass ich, der Herr, mitten im Land bin. Und ich werde einen Unterschied setzen zwischen meinem Volk und deinem Volk. Morgen wird dieses Zeichen geschehen. Stück weit musste Gottes Volk mitleiden mit den ersten drei Plagen. Und auch wir leiden oft mit einer gefallenen Welt. Aber ab jetzt, wo es so richtig weh tut, macht Gott einen Unterschied zwischen seinem Volk und denen, die nicht sein Volk sein wollen. Und es macht definitiv einen Unterschied aus in unserem Leben, ob wir mit Gott leben wollen oder ohne ihn leben. Vers 20, und der Herr machte es so, es kamen Stechfliegen in Menge in das Haus des Pharao und in die Häuser seiner Hofbeamten und ins ganze Land Ägypten. So wurde das Land von den Stechfliegen verheert. Da rief der Pharao Mose und Aaron und sagte, geht hin und opfert eurem Gott hier im Land. Hier kommt der Pharao zum ersten Mal mit einem Kompromissvorschlag daher. Okay, okay, opfert eurem Gott, aber tut es hier. Okay, okay, betet euren Gott an. Aber ihr müsst es ja nicht übertreiben. Ihr müsst ja nicht ganz so radikal sein. So Gott so völlig gehorsam. Hey, mein, wir leben in dieser Welt, kleine Kompromisse muss man eingehen, oder? Muss er nicht ständig im Gottesdienst gehen, so sagen wir zweimal im Jahr zu Weihnachten und Ostern, ist aber auch gut. Oder ja, geh ruhig in den Gottesdienst, aber so ein bisschen kiffen hier und da, das bringt dich runter. Ne? Oder alle ziehen doch zu ihrem Freund. Oder klar darf Gott dich haben, aber so die Zügel über dein Geld, über deinen Besitz, die halt in deiner eigenen Hand, du musst ja nicht jeden Monat den Zehnten bezahlen, oder? Muss er nicht übertreiben. Schon mal gehört? Muss doch nicht evangelisieren. Es reicht doch, wenn du den Jesusfisch hinten am Auto hast und ich meine, wenn jemand wirklich Interesse hat, wird er dich doch fragen. Also Satan möchte nicht unbedingt, dass wir alle Satanisten werden. Es langt, wenn wir lauwarme Christen sind. Denn er kennt die Bibel, dass Jesus sagt, wenn wir lauwarm sind, dann speit er uns aus. Also du darfst ruhig religiös sein, sagt dir der Feind, solange du kein echter Zeuge bist für Jesus, solange du nicht ganz gehorsam bist. solange du das Evangelium nicht an andere weitergibst. Also komm, lass uns nicht streiten, lass uns einen Kompromiss suchen. Du musst ja dich nicht krampfhaft von dieser gottlosen Welt absondern, gegen die Sünde kämpfen. Hey, komm, wir arrangieren uns. Du lebst so mit einem Bein mit Gott und mit dem anderen Bein in der Welt und ich lasse dich in Ruhe, okay? Ist das ein Deal? Das Problem an dem Ganzen natürlich ist, Gott will dich ganz. Er will nicht, dass du irgendeinen Bereich deines Lebens zurückhältst. In Markus 12 hat Jesus gesagt, was schon im Alten Testament stand, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Willenskraft. Also wir sollen es wirklich ernst meinen mit unserer Nachfolge, nicht halbherzig. Jakobus hat uns geschrieben, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Also wenn du so mit einem Bein in der Welt und mit einem Bein bei Gott lebst, dann hast du den geistigen Kampf eigentlich schon verloren. Vers 22, Mose erwiderte, es ist nicht statthaft, es zu tun, denn wir würden dem Herrn, unserem Gott, opfern, was in Ägypten ein Gräuel ist. Siehe, wenn wir vor den Augen der Ägypter opfern, was ihnen ein Gräuel ist, würden sie uns dann nicht steinigen. Die Kühe waren den Ägyptern auch heilig. Und hier in Ägypten zu opfern, das wäre so gewesen, wie eine heilige Kuh in Indien zu schlachten. Oder von mir aus wie ein Schwein in einer Moschee zu schlachten. Da hätte es einen Riesenaufstand gegeben. 3 Tage Reisen weit wollen wir in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, opfern, wie er uns befehlt. Wir wollen Gott ganz gehorsam sein. Das sagte der Pharao, während er sich vielleicht so die Mücken so... Da sagte der Pharao, ich will euch ziehen lassen, damit ihr dem Herrn, eurem Gott, in der Wüste opfert, nur entfernt euch nicht zu weit, betet für mich. Pharao klingt in seiner Not plötzlich halbwegs religiös, oder? Findet ihr nicht auch? Das können wir auch, oder? Nach den Anschlägen am 11. September 2001 waren die Kirchen in Amerika plötzlich ziemlich voll. Hat er damit nicht allzu lange angehalten. Ist schnell wieder vergangen. Mose antwortete, siehe, wenn ich von dir hinausgegangen bin, will ich zum Herrn beten und morgen werden die Stechfliegen vom Pharao, von seinen Hofbeamten und von seinem Volk weichen. Nur möge der Pharao uns nicht noch einmal täuschen, sodass er das Volk nicht ziehen lässt, damit es dem Herrn opfert. Darauf ging Mose zum Pharao hinaus und betete zum Herrn. Und der Herr tat nach dem Wort des Mose und schaffte die Stechfliegen weg vom Pharao, von seinen Hofbeamten und von seinem Volk. Nicht eine blieb übrig. Aber der Pharao verstockte sein Herz auch diesmal und ließ das Volk nicht ziehen. Also der Pharao wieder verstockte sein Herz, war seine Einstellung. 5. Plage, Kapitel 9. Da sprach der Herr zu Mose, geh zum Pharao hinein und sage zu ihm, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Denn wenn du dich weigerst, sie ziehen zu lassen und sie noch länger festhältst, siehe, dann wird die Hand des Herrn über dein Vieh kommen, das auf dem Feld ist, über die Pferde, über die Esel, über die Kamele, über die Rinder und über die Schafe, eine sehr schwere Pest. Aber der Herr, großgeschrieben, Jahwe, wird einen Unterschied machen zwischen dem Vieh Israels und dem Vieh der Ägypter, sodass von allem, was den Söhnen Israel gehört, nicht ein Stück sterben wird. Auch setzte der Herr eine bestimmte Zeit fest, indem er sprach, morgen wird der Herr dies im Lande tun. Und der Herr tat es am Tag darauf, da starb alles Vieh der Ägypter, aber von dem Vieh der Söhne Israel starb kein einziges Stück. Und der Pharao sandte hin, und siehe, von dem Vieh Israels war auch nicht ein Stück gestorben. Aber das Herz des Pharao blieb verstockt, und er ließ das Volk nicht ziehen. Es war das Gericht über den Gott Apis, da habe ich auch ein Bild dafür, den Stier Apis, der als Verkörperung des Gottes Ptah galt. Das war ein Schöpfergott. Und wahrscheinlich ist das der Hintergrund, warum Aaron später Yahweh als Stierbild dargestellt hat, während Mose oben auf dem Berg war und die 10 Gebote empfangen hat, war natürlich eine direkte Missachtung des 2. Gebots. Du sollst dir kein Götterbild machen. Auch der Gott Nevis von Heliopolis wurde als Stier dargestellt und die Göttin Hathor wurde als Kuh dargestellt. Also vielleicht ein Gericht über all diese Götzen. 6. Plage, Vers 8. Da sprach der Herr zu Mose und Aaron: Nehmt euch beide Hände voll Ofenruß, und Mose soll ihn vor den Augen des Pharao gegen den Himmel streuen. Dann wird er über dem ganzen Land Ägypten zu Staub werden, und es werden daraus an den Menschen und am Vieh im ganzen Land Ägypten Geschwüre entstehen, die in Blasen aufbrechen. Lecker. Und sie nahmen den Ofenruß und traten vor den Pharao, und Mose streute ihn gegen den Himmel. Und so wurde er zu Geschwüren von Blasen, die an den Menschen und am Vieh aufbrachen. Die Wahrsagepriester aber konnten wegen den Geschwüren nicht vor Mose treten, denn die Geschwüre waren an den Wahrsagepriestern wie an allen Ägyptern. Also auch die Wahrsagepriester waren außer Gefecht gesetzt, die haben alle den kleinen Hiob gespielt. Doch der Herr verstockte das Herz des Pharao und er hörte nicht auf sie, wie der Herr zu Mose geredet hatte. Jetzt lesen wir zum ersten Mal hier bei den Plagen, dass Gott das Herz des Pharao verstockt hat. Er hat seine Rebellion bestärkt. Er hat gesagt: Okay, ich akzeptiere deine Entscheidung. Pharao wollte so sehr selbst Gott sein, sich nicht geschlagen geben von einem anderen Gott sozusagen, dass all dieses Licht, all diese Offenbarung, all diese Wunder von Gott sein Herz nur noch härter gemacht hat. So wie der Zahnarzt es macht mit den Kunststofffüllungen, weil er das reinstopft und dann kommt er mit diesem UV-Licht oder was immer das ist und das härtet diesen Kunststoff. Also Gottes Licht, Gottes Offenbarung hatte eine härtende Wirkung auf das Herz des Pharao. Hat ihn nur noch bestärkt in dieser rebellischen Einstellung, die schon da war, die er schon hatte in seinem Herzen. Also passt auf deine Einstellung auf. Unsere Einstellung ist wichtig. Pass auf, dass du dein Herz nicht verhärtest. Im Psalm 95, Vers 8 heißt es: Verhärtet euer Herz nicht. Und Sprüche 28, Vers 14: Glücklich der Mensch, der beständig in der Gottesfurcht bleibt. Wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück fallen. Die letzte Dreiergruppe für heute. 7. Plage, Vers 13. Da sprach der Herr zu Mose: Mach dich früh am Morgen auf, tritt vor den Pharao und sage zu ihm: So spricht der Herr, der Gott der Hebräer: Lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Denn diesmal will ich all meine Plagen in dein Herz, unter deine Hofbeamten und unter dein Volk senden, damit du erkennst, dass niemand auf der ganzen Erde mir gleich ist. Denn schon jetzt hätte ich meine Hand ausstrecken und dich und dein Volk mit der Pest schlagen können, sodass du von der Erde ausgetilgt worden wärst. Also Gott war sehr geduldig, Gott war sehr barmherzig mit dem Pharao und den Ägyptern. Aber eben deshalb habe ich dich bestehen lassen, um dir meine Macht zu zeigen und damit man auf der ganzen Erde meinen Namen verkündigt. Also Gott wird sich in deinen und in meinem Leben verherrlichen. Sei es durch Gnade bei den Demütigen, bei den Gläubigen, sei es durch Gericht bei den Rebellen. Doch du verhältst dich noch immer hochmütig gegen mein Volk, dass du sie nicht ziehen lässt und damit gegen Gott selbst. Und wir wissen, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Siehe, ich will morgen um diese Zeit einen sehr schweren Hagel regnen lassen, wie es in Ägypten noch keinen gegeben hat, vom Tag seiner Gründung an bis jetzt. Das ist jetzt ein Gericht wahrscheinlich über Nut, die Himmelsgöttin, über Shu, die Atmosphäre, über Seth, den Beschützer der Ernten, und über Isis, die Schutzherrin aller Wesen. Und nun sende hin und bring dein Vieh in Sicherheit und alles, was du auf dem Feld hast. Alle Menschen und Tiere, die sich auf dem Feld befinden und nicht ins Haus gebracht werden, auf die wird der Hagel fallen und sie werden sterben. Das müssen ganz schöne Hagelbrocken gewesen sein. Und das gibt's. Es wurden schon Hagelkörner mit der Größe eines Tennisballs beobachtet. Und das kann ganz sicher ein Tier erschlagen, das auf dem Feld steht. Wer nun unter den Dienern des Pharao das Wort des Herrn fürchtete, der ließ seine Knechte und sein Vieh in die Häuser flüchten. Wer aber das Wort des Herrn nicht zu Herzen nahm, der ließ seine Knechte und sein Vieh auf dem Feld. Also es war ihre Entscheidung. Die, die Gott glauben, werden gerettet werden. Die, die Gott nicht glauben, werden nicht gerettet werden. Und das Gleiche ist mit uns, mit der Rettung, die Jesus Christus uns anbietet. Vers 22, und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand gegen den Himmel aus, dann wird im ganzen Land Ägypten Hagel fallen, auf die Menschen und auf die Tiere und auf alles Gewächs des Feldes im Land Ägypten. Dann streckte Mose seinen Stab gegen den Himmel aus und der Herr sandte Donner und Hagel und Feuer fuhr zur Erde nieder. So ließ der Herr Hagel auf das Land Ägypten regnen. Und mit dem Hagel kam Feuer, das mitten im Hagel hin und her zuckte. Und der Hagel war sehr schwer, wie es im ganzen Land Ägypten noch keinen gegeben hat, seitdem dieses Land eine Nation geworden ist. Und der Hagel schlug im ganzen Land Ägypten alles, was auf dem Feld war, vom Menschen bis zum Vieh. Auch alles Gewächs des Feldes zerschlug der Hagel und alle Bäume des Feldes zerbrach er. Nur im Land Goschen, wo die Söhne Israel waren, fiel kein Hagel, da hat Gott wieder einen Unterschied gemacht. Da sandte der Pharao hin, ließ Mose und Aaron rufen und sagte zu ihnen, diesmal habe ich gesündigt, der Herr ist der Gerechte, ich aber und mein Volk, wir sind die Schuldigen. Betet zum Herrn, dass es nun genug sei mit dem Donner Gottes und dem Hagel. Dann will ich euch ziehen lassen und ihr braucht nicht länger zu bleiben. Tolles Sündenbekenntnis, klingt gut. Aber echte Buße besteht aus Taten, nicht nur aus Worten. Ist echte Reue, nicht nur, dass uns es leid tut, wenn Konsequenzen kommen. Da sagte Mose zu ihm, sobald ich zur Stadt hinausgehe, will ich meine Hände zum Herrn ausbreiten. Der Donner wird aufhören und der Hagel wird nicht mehr fallen, damit du erkennst, dass die Erde dem Herrn gehört. Du aber und deine Hofbeamten, das habe ich erkannt, dass ihr euch immer noch nicht vor Gott, dem Herrn, fürchtet. Der Flachs und die Gerste waren zwar zerschlagen, denn die Gerste stand in Ehren und der Flachs in Blüte. Aber der Weizen und das Korn waren nicht zerschlagen, weil sie später reif werden. Also sie haben jetzt schon ihr Vieh verloren, jetzt haben sie die frühen Feldfrüchte verloren, und als nächstes werden sie dann den Rest verlieren, der noch immer gestanden hat. Diese ganzen Plagen zusammengenommen haben sich abgespielt, wahrscheinlich so in einem Zeitraum von 8 bis 10 Monaten. Gott zieht hier schrittweise die Daumenschraube immer fester an. Er gibt ihnen Raum, umzukehren. So ging nun Mose vom Pharao zur Stadt hinaus und breitete seine Hände zum Herrn aus. Da hörte der Donner und der Hagel auf und der Regen ergoss sich nicht mehr auf die Erde. Als aber der Pharao sah, dass der Regen, der Hagel und der Donner aufgehört hatten, da sündigte er weiter und verstockte sein Herz, er und seine Hofbeamten. So blieb das Herz des Pharao verstockt und er ließ die Söhne Israel nicht ziehen, wie der Herr durch Mose geredet hatte. Vers 10. Danach sprach der Herr zu Mose: Geh zum Pharao hinein, denn ich habe sein Herz und das Herz seiner Hofbeamten verstockt, um diese meine Zeichen mitten unter ihnen zu tun und damit du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskinder erzählst, wie ich den Ägyptern übel mitgespielt habe und meine Zeichen, die ich unter ihnen getan habe, so werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao hinein und sagten zu ihm: So spricht der Herr, der Gott der Hebräer, bis wann willst du dich noch weigern, dich vor mir zu demütigen? Das war das Problem, der Stolz. Das war die Ursünde von Pharao. Denn wenn du dich weigerst, mein Volk ziehen zu lassen, siehe, dann werde ich morgen Heuschrecken in dein Gebiet bringen. Die werden den Boden des Landes bedecken, dass man das Land nicht mehr sehen kann. Und sie werden den Rest fressen, was gerettet und euch vom Hagel übrig gelassen worden ist. Auch werden sie alle Bäume fressen, die auf dem Feld wachsen. Und sie werden deine Häuser füllen und die Häuser deiner Hofbeamten und die Häuser aller Ägypter, wie es deine Väter und die Väter deiner Väter nicht gesehen haben, seit dem Tag, an dem sie auf dem Land sesshaft wurden, bis auf den heutigen Tag. Darauf wandte er sich um und ging vom Pharao hinaus. Kannst du mal das nächste Bild reinmachen von so einem Heuschreckenschwarm? Das war vielleicht das Schlaraffenland für Johannes den Täufer, aber sonst war so eine Heuschreckenplage die absolute Katastrophe, der Super-GAU. So ein Heuschreckenschwarm hat so 40 bis 80 Millionen Insekten umfasst. Und wenn wir hier lesen, war der größte, der je irgendwie vorgekommen ist, seit den Vorvätern, können wir eher an 80 Millionen Heuschrecken denken. Ich lese euch mal so ein paar Augenzeugenberichte vor, antike Augenzeugenberichte über so Heuschreckenschwärme. Hier ist einer: Die jungen Heuschrecken erreichen sehr schnell die Größe der gewöhnlichen Grashüpfer. Sie bewegen sich alle in die gleiche Richtung, erst kriechend, dann hüpfend, verschlingen sie alles Grüne, das sie auf ihrem Weg finden. Sie kommen langsamer als verschlingendes Feuer voran, aber die Schäden, die sie anrichten, sind kaum geringer oder weniger zu fürchten. Ganze Weizen- und Gerstenfelder, Weingärten und Olivenhaine sind innerhalb weniger Stunden ohne ein einziges Blatt. Oft sind sogar die Stämme zerstört. Der Boden, über den die zerstörenden Horden gezogen sind, wirkt steril und öde. Die Römer hatten recht mit der Bezeichnung die Verbrenner des Landes. Hier ist ein weiterer Bericht. Wenn sie weiterziehen, bedecken sie den Boden so vollständig, als wollten sie jegliche Sicht darauf verhindern. Und in solchen Mengen, dass es oft 3 oder 4 Tage dauert, bis sie vorbeigezogen sind. Wenn man sie aus der Entfernung sieht, erscheint der Schwarm näher kommender Heuschrecken wie eine Wolke Staub oder Sand, die eine Höhe von einigen Metern über dem Boden erreicht, wenn die Myriaden von Insekten heranhüpfen. Das Einzige, was vorübergehend ihren Vormarsch aufhält, ist ein plötzlicher Wetterumschwung. Die Kälte lähmt sie nämlich. Auch nachts bleiben sie ruhig und schwärmen wie Bienen auf Sträuchen und Hecken, bis die aufgehende Sonne sie aufwärmt und erweckt, damit sie ihren zerstörerischen Massenschwarm fortsetzen können. Sie haben weder König noch Führer, aber sie zögern nie, sondern sie ziehen immer weiter, als wären sie getrieben. Wenn ihnen ein Hindernis begegnet, weichen sie weder nach links noch nach rechts. Steht ihnen ein Haus oder eine Mauer im Weg, erklimmern sie es und überqueren das Dach. Bei offenen Türen und Fenstern laufen sie blind ins Haus. Wenn sie zum Wasser kommen, egal ob es sich um eine kleine Pfütze, einen Fluss, einen See oder das Meer handelt, versuchen sie nie, das Wasser zu umgehen. Vielmehr springen sie unverzüglich hinein und ertrinken, wobei ihre Leichen eine Brücke für ihre Genossen bilden. Auf diese Art und Weise nimmt manch eine Plage ein Ende, obwohl häufig mit der Folge, dass die Verwesung von Millionen von Insekten zum Ausbruch von Seuchen mit vielen Toten führen. Der Geruch ist furchtbar. Noch ein Bericht. Häufig ist eine plötzliche Verdunkelung der Sonne aufgefallen, obwohl es im Sommer war, wenn ein Heuschreckenschwarm vorbeigeflogen ist. Genauso auffällig war das eigenartige Geräusch. Und noch ein letzter Ausschnitt von einem anderen Bericht. Ihre Zahl war kaum zu glauben. Die ganze Seite des Berges wurde schwarz. Es war wie eine lebendige Flut. Wir haben Gräben ausgehoben und Feuer gemacht. Wir haben viele der Tiere vernichtet, aber unsere Mühe war umsonst. Die Situation sah hoffnungslos aus. Welle nach Welle wälzte sich der Berg hinauf, 4 Tage lang. Es war furchtbar zu sehen. Sie haben alles Grüne abgefressen. Also das ist, was Mose hier ankündigt. Und die Ägypter kannten das, zumindest aus Überlieferungen. Das war der Super-GAU, das war Fukushima oder Tschernobyl. Diese Dinge haben sich in den Gedanken eingebrannt, in den Erzählungen der Menschen damals. Absolute Katastrophe in einer Agrargesellschaft. Vers 7, da sagten die Hofbeamten des Pharao zu ihm: Wie lange noch soll dieser Mann zur Falle sein? Lass die Leute ziehen, damit sie dem Herrn, ihren Gott, dienen. Erkennst du denn noch nicht, dass Ägypten verloren ist? Also die Ratgeber sind schlauer oder weniger stur als der Pharao, sehen klarer, sie beschwören ihn hier, Israel gehen zu lassen. Darauf wurden Mose und Aaron wieder zum Pharao gebracht. Und er sagte zu ihnen: Zieht hin, dient dem Herrn, eurem Gott. Wer alle soll mitgehen? Mose antwortete: Mit unseren Jungen und mit unseren Alten wollen wir gehen, mit unseren Söhnen und mit unseren Töchtern und mit unseren Schafen und mit unseren Rindern wollen wir gehen. Manche Kinder waren auch Rinder scheinbar. Nee, das ist ja nicht gemeint. Wollt nur sehen, ob ihr noch wach seid. Denn wir haben ein Fest des Herrn zu feiern. Er aber sagte zu ihnen: So gewiss möge der Herr mit euch sein, wie ich euch mit euren Kindern ziehen lasse. Seht doch selbst, dass ihr Böses vorhabt. So nicht. Zieht doch hin, ihr Männer, und dient dem Herrn. Denn das ist es, was ihr begehrt. Und man jagte sie vom Pharao hinaus. Also das nächste Kompromissangebot sozusagen. Ihr könnt gehen, aber eure Kinder bleiben hier bei mir. Ihr könnt ja in den Gottesdienst gehen, ihr könnt ja beten, aber eure Kinder, die sollen mal selbst entscheiden, was sie glauben wollen, welche Religion sie annehmen wollen. Die sollt ihr eigentlich nicht so wirklich beeinflussen. Ihr könnt ja gehen, aber wenn die Kinder nicht so mitgehen wollen, dann ist es okay, dann bleiben die halt daheim und schauen fern oder zocken oder was immer. Ist das nicht der liberale Schrott, den wir so oft hören? Genau das Gegenteil von dem, was Josua gesagt hat. Er hat gesagt: Ich und meine Familie, wir werden dem Herrn dienen. Punkt. Und wir Eltern sind verantwortlich für die geistliche Erziehung unserer Kinder. In Epheserbrief 6, Vers 4 sagt der Herr besonders den Vätern: Und ihr Väter zieht eure Kinder auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Also lasst uns darauf achten, dass unsere Kinder nicht zurückbleiben. Das ist vor allem ein Wort an die Eltern, aber auch ein Wort für uns als Gemeinde. Wir wollen darauf achten. Deshalb ist uns Kindergottesdienst wichtig. Und wir nehmen das auch ernst. Vers 12. Da sprach der Herr zu Mose: Strecke deine Hand aus über das Land Ägypten wegen der Heuschrecken, damit sie über das Land Ägypten heraufkommen und alles Gewächs des Landes fressen, alles, was der Hagel übrig gelassen hat. Und Mose streckte seinen Stab über das Land Ägypten aus, da trieb der Herr jenen ganzen Tag und die ganze Nacht einen Ostwind ins Land. Und als es Morgen geworden war, hatte der Ostwind die Heuschreckenplage herbeigetragen. So kamen die Heuschrecken über das ganze Land Ägypten herauf und ließen sich im ganzen Gebiet Ägyptens in gewaltiger Menge nieder.
Vor ihnen hat es keinen solchen Heuschreckenschwarm wie diesen gegeben und nach ihnen wird es keinen solchen mehr geben. Und sie bedeckten die Oberfläche des ganzen Landes, sodass es finster im Land wurde und sie fraßen alles Gewächs des Landes und alle Früchte der Bäume, die der Hagel übrig gelassen hatte. So blieb im ganzen Land Ägypten an den Bäumen und Gewächsen des Feldes nichts Grünes übrig. Totale Zerstörung. Wieder ein Gericht über die Götter Seth und Isis. Manche, habe ich gelesen, meinen auch ein Gericht über Serapis, der Schutzherr vor den Heuschrecken sein soll. Das konnte ich bei meinen Nachforschungen jetzt nicht bestätigen, aber es muss ja nichts heißen. Ich gebe es euch einfach mal so weiter, was ich gelesen habe. Vers 16, da rief der Pharao schnell Mose und Aaron herbei und sagte, ich habe gesündigt gegen den Herrn, euren Gott und gegen euch. Und nun vergib doch meine Sünde nur noch diesmal und betet zum Herrn, eurem Gott, dass er nur diesen Tod von mir wegnimmt. Darauf ging er von dem Pharao hinaus und betete zum Herrn. Und der Herr verwandelte den Ostwind in einen starken Westwind. Der hob die Heuschrecken auf und warf sie ins Schilfmeer. Es blieb nicht eine Heuschrecke übrig in dem ganzen Gebiet Ägyptens. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao und er ließ die Söhne Israel nicht ziehen. Also wir sehen hier immer wieder dieses Wechselspiel von Pharao, der sein Herz verhärtet und Gott, der das bestätigt und festmacht. Gleich haben wir es geschafft, Vers 21, die letzte Plage. Oder die neunte Plage, die letzte, die zehnte, heben wir uns für nächstes Mal auf. Da sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand gegen den Himmel aus. Dann wird eine solche Finsternis über das Land Ägypten kommen, dass man die Finsternis greifen kann. Also eine ganz dicke, erdrückende Finsternis. Das war jetzt ein Gericht über die Sonnengötter bzw. Lichtgötter, von denen hatten sie mehrere, den Re, den Amun-Re, Aton, Atum, Horus, vielleicht auch den Mondgott Tod. Da entstand im ganzen Land Ägypten eine dichte Finsternis 3 Tage lang. Und stellt euch vor, wie erdrückend diese Finsternis gewesen sein muss. Ich meine, wir lesen das jetzt so, aber die wussten nicht, wie lange es dauern wird. War keine Sonnenfinsternis, die dauert normal nicht so lange. Stell dir vor, ein Tag vergeht und eine Nacht und es ist komplett dunkel. Und dann, naja, vielleicht morgen, wenn wir aufwachen, wird es wieder hell werden, aber es bleibt dunkel. Zweiter Tag, dritter Tag. Könnt ihr euch vorstellen, wie erdrückend es gewesen sein muss, was für eine Panik diese Menschen bekommen haben? Man konnte einander nicht sehen und niemand stand von seinem Platz auf 3 Tage lang. Aber alle Söhne Israel hatten Licht in ihren Wohnsitzen. Also ein Unterschied zwischen Licht und Finsternis. Die ohne Gott leben, sind in Finsternis, die mit Gott leben, sind im Licht. Und Jesus hat uns gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und wenn wir die Offenbarung lesen, das himmlische Jerusalem, da heißt es, da bedarf es nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie erscheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Also Gottes Herrlichkeit, Gottes Gegenwart ist Licht. Kolosser 1, Vers 13, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also wir sind durch Jesus versetzt von dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Gottes Reich. 1. Thessalonicher 5, Vers 5, denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Wir wollen noch leben wie Kinder des Lichts. 1. Petrus 2, letzte Stelle dazu. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Vers 24, der letzte Kompromissversuch. Da rief der Pharao Mose herbei und sagte, zieht hin, dient dem Herrn. Nur eure Schafe und eure Rinder sollen zurückbleiben. Auch eure Kinder mögen mit euch ziehen. Also, letzter Kompromissversuch. Geht hin, betet den Herrn an, aber ich will nur euer Zeug. Das lasst da. Sei religiös, sei fromm, aber nicht zu praktisch, okay? Ist okay, wenn du dein Kleingeld in die Spendenbox schmeißt hier, aber nicht darüber hinaus, wenn es um dein Geld oder deinen Besitz geht, da darf Gott nicht reinreden. Da machen wir eine Ausnahme. Ah, Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Und unser Geldbeutel ist eigentlich ein ganz guter Indikator, was uns wirklich wichtig ist, wer unser wahrer Herr ist, der Mammon oder Jesus. Mose aber sagte, Vers 25, gebest du selber in unsere Hände Schlachtopfer und Brandopfer, damit wir sie dem Herrn, unserem Gott, zubereiten. Unser Vieh zieht dennoch mit, nicht eine Klaue darf zurückbleiben, denn davon werden wir nehmen, um dem Herrn, unserem Gott, zu dienen. Wir wissen ja nicht, womit wir dem Herrn dienen sollen, bis wir dorthin kommen. Also wir gehen keine Kompromisse ein, wir werden den Herrn mit unserem Besitz anbeten. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, sodass er nicht bereit war, sie ziehen zu lassen. Und der Pharao sagte zu ihnen, geh fort von mir, nimm dich in Acht und tritt mir nicht noch einmal unter die Augen. Denn an dem Tag, an dem du mir wieder unter die Augen trittst, wirst du sterben. Daraufhin sagte Mose, du hast recht geredet, ich werde dir nicht mehr unter die Augen treten. Und den großen Showdown, den heben wir uns für nächste Woche auf. Vielleicht noch eins interessant. Der Ipuwer-Papyrus oder die Klagen des Ipuwer, das ist ein Dokument, was im 19. Jahrhundert gefunden wurde in Ägypten. Dieses Papyrus erwähnt, dass der Nil aus Blut war und dass sie ihn nicht trinken konnten. Erwähnt auch die Zerstörung der Ernte und Finsternis im Land, Tod im ganzen Land. Auch, dass die Kinder von Prinzen starben, dass jeder jemanden zu begraben hatte, dass Sklaven ihre Herren verließen mit deren Schätzen. Berichtet auch von einer Feuersäule. Ist spannend, liest sich wie ein Augenzeugenbericht von diesen Plagen. Lektion für uns. Lasst uns nicht stolz sein. Lasst uns weiche Herzen haben. Lasst uns den Herrn lieben mit allem, was wir sind und allem, was wir haben. Amen. Und Vater, darum bitten wir um deinen Segen. Danke, dass wir dich, den lebendigen, den wahren Gott, kennen dürfen, dass wir nicht mehr für Götzen leben müssen, für diese leeren Nichtgötter, die Welt uns anbieten will. Und Vater, mach uns zu solchen Menschen, die dich lieben von ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzem Verstand und ganzer Willenskraft. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.